Die Radio Wissen. Update.
Wenn man sieht, dass mit Hackerangriffen Krankenhäuser bei mehreren Tagen lahmgelegt werden, wenn man gestern gesehen hat, was der Angriff auf die Telekom für Auswirkungen hatte, damit kann man die Republik lahmlegen. Und das müssen wir verhindern.
Roger Lewenz, Innenminister von Rheinland-Pfalz, warnt drastisch vor den Konsequenzen von Hackerangriffen. Auch wenn der Angriff diesmal auf Router der Telekom relativ glimpflich ausgegangen ist, er hat gezeigt, wir sind nicht geschützt vor Cybercrime. Und das ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Anneke Schäfer.
Update.
Markus Schafrin vom Verband der Internetwirtschaft erklärt, wie die Hacker vorgegangen sind.
Was man weiß, ist, dass hier wieder eine Schwachstelle ausgenutzt wurde, und zwar einen sogenannten Port, den man ansonsten nutzt, um Fernwartungen auszuführen. In diesem Fall hat man hier aber ein Protokoll ausnutzen können, eine Schwachstelle, um dann quasi den Router, den man zu Hause im Keller stehen hat oder vielleicht auch im Büro, der wird mit Schadsoftware bespielt, und dadurch kann der Router dann halt noch für illegale Zwecke ferngesteuert werden.
Die Hacker wollten rund 900.000 Router in Deutschland offenbar ans Mirai-Netz anschließen. Ein Netzwerk aus Geräten, das Kriminelle für ihre Zwecke mieten können. Zum Beispiel, um Firmen zu erpressen, indem sie ihre Seiten überlasten. Der Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, glaubt nicht, dass dahinter ein bestimmter Staat steckt.
Also eine staatliche Steuerung macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern die Indikatoren heute laufen daraus hinaus, dass es das Mirai-Bot-Netzwerk ist, was hier dahinter steckt. Und das ist die klassische organisierte Kriminalität, die wir halt sehen.
Dringen also Mafiosi in unsere Wohnungen ein? Das kann man so sagen, denn zum Mirai-Netz gehören nicht nur Computer, sondern sogar Kühlschränke oder das Babyphone. Alle Dinge, die Zugang zum Internet haben, können Teil solcher Netze werden. Und wenn alle diese Geräte gemeinsam angreifen, dann richten sie große Schäden an. Das war zum Beispiel der Fall, als vor ein paar Wochen ein Server angegriffen wurde, der Twitter, Netflix und Amazon zum Teil lahmgelegt hat. All das ist bekannt. Trotzdem wurde die Telekom jetzt kalt erwischt, und sie hat offenbar noch Glück gehabt, denn die Schadsoftware soll schlecht programmiert gewesen sein. Trotzdem hat der weltweite Hackerangriff gezeigt, dass wir nicht sicher sind, und so landete das Thema auch bei der Innenministerkonferenz in Saarbrücken, die noch bis morgen läuft. NRWs Ressortchef Ralf Jäger von der SPD:
Wir müssen uns da in Deutschland besser aufstellen, eine noch bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Wir müssen Ressourcen nach oben fahren. Ganz konkret heißt das im Bereich Cybercrime, mehr Personal einzusetzen, mehr Technik, mehr Spezialisten und das Ganze noch mehr vernetzt, als es zurzeit der Fall ist.
Klaus Bouillon, Innenminister im Saarland.
Wenn man Telekommunikation stören kann, kann man auch die Technik in den Autos, in militärischen Einrichtungen stören. Überall dort, wo Elektronik ist. Und hier müssen wir uns wappnen. Die technische Entwicklung hat die Gesetzeslage überholt.
Besonders deutlich wurde Innenminister Lorenz Kaffier aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wenn ich so die Beschaffungsrichtlinie im öffentlichen Dienst angucke und wenn ich sehe, wie schnelllebig Technik gerade in dem Bereich ist, dann sind unsere Mitarbeiter immer schon ein Stück den Straftätern hinterher.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière will da etwas tun. Er kündigte auf der Konferenz in Saarbrücken direkt eine neue Cyber-Eingreiftruppe an, die beim BSI angesiedelt werden soll.
Sie sollen vor allen Dingen staatliche Einrichtungen schützen. Sie können aber auch unterstützen, wenn Unternehmen betroffen sind.
Im Januar soll die neue Truppe starten. Die Staatsanwaltschaft Köln hat wegen des Angriffs ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet, das Bundeskriminalamt ermittelt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, solche Angriffe gehörten heute zum Alltag. Man müsse lernen, damit umzugehen. Diskutiert wird aber nicht nur, was die Politik tun kann, sondern auch, was die Telekommunikationsfirmen und die Hersteller der Geräte tun müssen. Wer stellt zum Beispiel Updates bereit? Und soll es Gütesiegel geben? Zum Teil schiebt man sich den schwarzen Peter einfach hin und her. Die Sicherheitslücke, an der es jetzt lag, war nämlich schon länger bekannt. Kunden sollten ihre Geräte auf jeden Fall einmal vom Netz nehmen. Dann zieht sich der Router neue Software, die Sicherheitslücke schließen soll, bis dann eine neue ausgenutzt wird.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Über die Konsequenzen nach dem Hackerangriff wird natürlich auch im Netz diskutiert. Forderung mit viel heißer Luft, schreibt Matthias S. auf tagesschau.de. Wer wirklich Interesse an Sicherheit hat, sollte die digitale Welt entschleunigen. Dann haben Softwarehersteller auch Zeit, Probleme zu lösen und Qualität zu produzieren, statt jedem Hype hinterherzurennen. Würdi meint dagegen, das Gütesiegel bräuchten vor allem die Provider, die die Software der Router in ihrem eigenen Sinne modifizieren und Fernwartungsports sperrangelweit offen lassen. Cheetah ärgert sich bei Twitter über ein Statement der Telekom, wonach die eingesetzte Schadsoftware schlecht programmiert gewesen sei. So arrogant kann nur die Telekom sein. 900.000 Router betroffen, aber die Schadsoftware war schlecht programmiert. Und Smitty2812 ergänzt, beruhigend, dass die Netzsicherheit von der Kompetenz der Angreifer abhängt. Tim73 findet die Telekom nur noch peinlich. Er schreibt, das ist der Grund, weshalb ich niemals deutschen Telekommunikationsunternehmen meine Daten anvertrauen würde. Ich vertraue dem verteufelten Google. Da weiß ich, dass ein gigantisches Unternehmen, das auf diese Dinge spezialisiert ist, alles dafür tut, dass die wertvollste Firmenressource, meine Daten, unangetastet bleiben. Stefan von Hier gibt auf Twitter zu bedenken, die Telekom-Störung ist wohl nur der misslungene Teil des Angriffs. Vom Ausmaß des gelungenen Teils wissen wir nichts.
Was sonst noch wichtig war? Bei der Innenministerkonferenz geht es auch um andere Themen, zum Beispiel um höhere Bußgelder für Raser, die sich auch nach dem Einkommen richten könnten. Noch einmal NRW-Innenminister Ralf Jäger.
Auch schwere Verkehrsverstöße in Deutschland sind preiswert, gerade im internationalen Vergleich zu den Niederlanden oder zu der Schweiz. Und es geht vor allem darum, wo Menschenleben gefährdet werden, wo jemand mit 40, 50 Stundenkilometern zu viel durch die Stadt rast oder auf der Autobahn gedrängelt wird. Da sollten Bußgelder einkommensabhängig sein, weil es einen Unterschied macht, ob jemand 200 Euro zahlt, wenn er 2000 Euro verdient oder 6000 Euro verdient.
Außerdem besprechen die Minister, ob sie nicht nur wie bisher SMS von möglichen Straftätern mitlesen können, sondern auch Zugriff auf Messenger wie WhatsApp bekommen könnten. Weitere Themen sind eine einheitliche Datenbank zu Wohnungseinbrüchen und eine Änderung des Waffenrechts. Ergebnisse wird es morgen geben. In Kolumbien sind bei einem Flugzeugabsturz mindestens 75 Menschen ums Leben gekommen. 6 Menschen haben das Unglück überlebt. Medellins Bürgermeister Federico Gutierrez.
Das ist eine sehr kritische und tragische Situation. Wir unterstützen das Rettungsteam mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, mit Feuerwehrleuten, Krankenwagen und medizinischem Personal.
Im Flugzeug saß auch die Mannschaft des brasilianischen Fußball-Erstligisten Chapecoense. Die Spieler waren unterwegs zur Finalrunde des Südamerika-Cups. Nur 3 Spieler überlebten. Der Wettbewerb wurde auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Der Vizepräsident des Clubs, Ivan Tosso.
Mensch, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ein Team, das wir lieben. Vor so langer Zeit haben wir angefangen. Seit langem bin ich dabei. Ich weiß, wie schwierig es war für uns. Und jetzt, wo wir fast ganz oben waren, das Team in Brasilien herausragte, da passiert so eine Tragödie. Das ist so schwierig. Ich bin so traurig. Wir vertrauen auf Gott.
Der brasilianische Präsident Michel Temer hat eine 3-tägige Staatstrauer angeordnet. Im syrischen Aleppo kommt die Armee immer weiter voran. Fast 30.000 Zivilisten sind wegen der Kämpfe auf der Flucht. Sie berichten von einer sehr schlechten Versorgungslage in der Stadt.
Wir haben überlebt, indem wir kleine Stückchen Brot gegessen haben, erzählt diese junge Mutter, die gerade aus Ost-Aleppo geflohen ist und ein winziges Baby auf dem Arm hält. Wir hatten nichts mehr. Das Leben war sehr teuer, so dieser Flüchtling. Ein Brot hat 100 syrische Pfund gekostet. Alles war teuer und rationiert. Es war so hart.
In New York befasst sich der UNO-Sicherheitsrat mit der Lage in Aleppo. Mehr als 30 Jahre nach der Explosion im Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine hat das zerstörte Reaktorgebäude eine neue Schutzhülle bekommen. Der ukrainische Biologe Sergei Paskevich erklärt den Zweck der Hülle.
Nach dem Herüberschieben des Bogens wird man damit beginnen, das strahlende Material herauszuholen. Die Stoffe müssen behandelt und verpackt werden zur Endlagerung. Das Atommülllager muss aber noch gebaut werden. Das ist aufwendig. Deshalb ist die Schutzhülle für eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt.
2 Milliarden Euro hat die Hülle gekostet. Daran beteiligt waren mehr als 40 Länder. In Tschernobyl war 1986 ein Test außer Kontrolle geraten, ein Reaktor explodierte und von der Sowjetunion aus breitete sich eine radioaktive Wolke auch über Westeuropa aus.
Was noch wichtig wird.
Heute haben sie wieder gestreikt und auch morgen geht es weiter. Der Streik bei den Lufthansa-Piloten zieht sich seit Tagen hin und führt jetzt auch zu Gegendemonstrationen. Der Betriebsrat des Frankfurter Bodenpersonals hat zu einer Kundgebung vor der Lufthansa-Unternehmenszentrale aufgerufen. Er fordert ein schnelles Ende des zerstörerischen Streits und verlangt von der Gewerkschaft Cockpit, in eine Schlichtung einzuwilligen. Sein Argument, die Partikularinteressen der Piloten gehen auf Kosten aller anderen Kollegen.
Und sonst in der Welt?
Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye hat dem Parlament angeboten, ihr Amt aufzugeben. Park sagte in einer kurzen Rede, sie lege ihre Zukunft in die Hände der Abgeordneten und sei auch zum Amtsverzicht bereit. Die südkoreanische Präsidentin steht wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck. Eine Freundin von ihr soll ihre Beziehungen genutzt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei zu bereichern. Die Frau sitzt inzwischen wegen Betrugsverdachts im Gefängnis. Am Wochenende waren wieder Hunderttausende Südkoreaner gegen die Präsidentin auf die Straße gegangen und hatten ihren Rücktritt gefordert. Seit 4 Jahren wurde in den Niederlanden über ein Verbot von Ganzkörperschleiern diskutiert. Jetzt wird das Ganze konkret. Das Parlament in Den Haag hat mit großer Mehrheit einem Gesetzentwurf zugestimmt, der Burkas und Gesichtsschleier, sogenannte Niqabs, in öffentlichen Gebäuden verbietet. Die Regel gilt auch für Schulen, Krankenhäuser und den öffentlichen Nahverkehr. Verstöße sollen mit einer Geldstrafe von bis zu 400 Euro geahndet werden. Wann das Gesetz in Kraft tritt, ist noch nicht bekannt. Die erste Kammer des Parlaments muss auch noch abstimmen. Wenn man die Zahlen dazu betrachtet, hat das Verbot allerdings eher Symbolcharakter. Laut Schätzungen der Regierung gibt es in den Niederlanden rund 100 muslimische Frauen, die eine Burka oder einen Niqab tragen. Lipgloss, Mascara und Rouge, Schminktipps sind aus dem Fernsehen und vor allem aus YouTube nicht mehr wegzudenken. In Marokko hat ein öffentlich-rechtlicher TV-Sender jetzt mit Schminktipps der etwas anderen Art für Empörung gesorgt. In einer Show gab es Empfehlungen, wie misshandelte Frauen Blutergüsse im Gesicht überschminken können. Und das ausgerechnet am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Die Online-Version des Beitrags wurde zwar gelöscht, in den sozialen Netzwerken aber löste er einen Shitstorm aus. Fast 2000 Zuschauer beschwerten sich bei der marokkanischen Fernsehbehörde. Der Fernsehsender reagierte kleinlaut. Auf Facebook hieß es, die Ausstrahlung sei ein Fehler gewesen. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ist Gewalt gegen Frauen in Marokko ein großes Problem. Eine Studie der Regierung zufolge wurde mehr als die Hälfte aller Frauen in dem nordafrikanischen Land schon mal zu Hause geschlagen oder verprügelt.
Wissensnachrichten. Wenn es ganz still ist, dann kann man angeblich das Gras wachsen hören. Das hat natürlich noch keiner, außer einem Forscherteam aus den USA. Anne Tebber aus unseren Wissensnachrichten. Was sagen die Forscher denn? Wie klingt es, wenn Gras wächst?
Also die Forscher haben sich da auf Mais spezialisiert. Das ist auch eine Grasart. Und das klingt dann so. Auf einem Zeitraffer-Video sieht man übrigens auch den Mais wachsen, ungefähr 3 Zentimeter in 8 Stunden.
Oh, ganz schön viel. Und das klingt, finde ich, ein bisschen wie prasselndes Feuer, oder?
Ja, die Forscher selbst sagen aber, es klingt so ähnlich, wie wenn der Halm der Pflanze bricht. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Sturm über das Maisfeld zieht. Wenn Material bricht, dann entlädt sich da Spannung, sagen die Forscher, wie bei einem Mini-Erdbeben. Und dass auch das Wachsen so klingt wie ein Materialbruch, das hat die Forscher dann zu einer Theorie geführt, nämlich, dass auch beim Wachsen ständig etwas bricht und die Maispflanze das dann repariert und durch diesen Prozess von Brechen und Reparieren wird dann die Pflanze größer und stabiler, sie wächst.
Und wieso haben die das gemacht? Warum wollten die hören, wie das sich anhört?
Also natürlich nicht einfach nur aus Neugier. Mais ist das wichtigste Getreide in den USA. Jedes Jahr werden da 350 Millionen Tonnen geerntet. Aber ein großes Problem für die Landwirte ist, dass Maisstängel bei starkem Wind eben oft brechen. Und dafür wollten die Biomechaniker eine Lösung finden. Sie haben auch noch was anderes Interessantes herausgefunden, das da vielleicht hilft, nämlich, dass die Blätter den Mais während des Wachstums stabilisieren. Das hatten sie so nicht erwartet. Und man könnte jetzt gucken, ob man nicht Sorten züchtet, die besonders robuste Blätter haben, um den Stängel dann eben besser gegen Wind zu schützen.
Ein anderes Thema war, wie gut sind die deutschen Grundschüler in Mathe und Naturwissenschaften?
Tja, da gibt es nicht so gute Nachrichten von der internationalen Bildungsstudie TIMSS. Weltweit liegen die deutschen Viertklässler noch über dem Durchschnitt, aber auf europäischem Niveau eben nicht mehr. Studienleiter Wilfried Boos erinnert das Ganze an den PISA-Schock.
Jetzt sind wir nicht mehr auf Augenhöhe mit OECD und EU, sondern wir sind signifikant darunter. Wir sind ungefähr da, wo PISA im Jahr 2000 war.
Ein Viertel der deutschen Viertklässler beherrscht kaum die Grundrechenarten, da verlieren die den Anschluss. Und nur 5% sind richtig spitze. Das ist in anderen europäischen Ländern deutlich besser.
Und woran liegt das?
Tja, die deutschen Grundschüler sind nicht unbedingt schlechter geworden, aber eben auch nicht besser, so wie Kinder aus anderen Ländern. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel gibt es bei uns eben auch mehr Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder, die eine besondere Förderung brauchen, also schwierigere Bedingungen als woanders. Laut den Studienautoren ist aber auch immer noch die soziale Herkunft entscheidend für den schulischen Erfolg. Lob gab es aber für die Lehrer, die sind im internationalen Vergleich bei uns sehr gut ausgebildet.
Und zum Schluss noch ein Tipp, wie man möglichst attraktiv klingt beim Sprechen.
Genau, kanadische Forscher sagen, es kommt da auf den Buchstaben S an. In der Studie haben sie festgestellt, dass zumindest Frauen Männer attraktiver finden, die das S sehr kurz ausgesprochen haben. Bis jetzt sind bei solchen Studien immer nur Vokale, keine Konsonanten untersucht worden. Ein Ziel ist, mit den Erkenntnissen zum Beispiel Computerstimmen wie Siri angenehmer zu machen.
Danke, Anne Tepper.
Wetter.
Der Nordosten bekommt es heute Abend noch mit Regenwolken zu tun, sonst aber bleibt es trocken, dazu weiterhin frostig. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Tiefstwerte zwischen minus 5 und minus 10 Grad. Morgen hält sich der Regen dann im Nordosten, zum Teil als Schneeregen, meistens aber wieder schön und trocken bei Höchstwerten von 2 bis 5 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.